Roland, ich freue mich sehr, dass du da bist heute.
Okay.
Das ist eine Gnade. Und du liebst ja die Bibel ganz, ganz fest. Und das haben wir schon gemerkt bei deiner letzten Predigt von vor zwei Wochen. Und mich würde es interessieren, was ist denn deine Lieblingsbibelstelle?
Der Psalm 23 ist ein Psalm, sehr bekannt, der mich schon sehr lange beschäftigt. Und ich studiere ja die Bibel sehr gern. Aber es gibt ja auch ganz andere Zugänge zu der Bibel. Und ich habe in vielen schwierigen Zeiten gesundheitlicher Art habe ich oft in schlaflosen Nächten den Psalm 23 gebetet. Und ich habe gemerkt, es ist so ein Segen, wenn du nicht musst die Bibel aufschlagen, sondern wenn du dort im Herz hineinträgst. Ja. Learning by heart, gell, wie die Engländer sagen.
Sagt man auf Englisch,
wenn, genau. Wenn es im Herz inne ist, ist es nicht einfach auswendig, sondern es dreht dich irgendwie.
Es spricht in dir inne irgendwie.
Genau. Ja. Und das ist so ein Psalm, den ich so oft gebetet habe, die einfachen Worte. Und irgendwie, das macht etwas mit dir. Das ist eine ganz besondere Bibelstelle für mich. Ja.
Danke vielmals. Ja. Wenn du Bibel liest, wo gehst du gerne her? Hast du so einen Lieblingsort, irgendwie in der Wohnung oder draußen? Was ist das für eine Art?
Mein Büro.
Dein Büro.
Ich habe ein schönes Büro, das ich auch von außen sehe. Und wo ich so, ich habe ein Fenster, das bis zum Boden runtergeht. Und ich habe dort so ein wie ein offenes Fenster, wo ich auch kann beten kann. Es ist noch schön zu beten, wenn du in den Himmel rauf siehst. Kannst etwas lesen, kannst beten. Ja, in meinem Büro lese ich am liebsten Bibel. Ja, ich habe das Büro daheim, das ist natürlich cool.
Das ist super.
Ja, genau.
Cool. Danke vielmals. Und dann noch die letzte Frage. Welche Bibelstelle fordert dich am meisten raus?
Ich würde sagen, eine Bergpredigt. Die drei Kapitel im Matthäus-Evangelium, die Ethik, die dort drin ist, der Lebensstil, den Jesus uns zur Pflicht macht, merke ich, da geht es mir wie dem, was wir jetzt gerade gehört haben im Worship. Ich bin auch manchmal gar nicht dort, gell? Aber die konstante Herausforderung, die, wie soll ich sagen, es ist für mich wie eine Verlockung von Jesus, komm immer mehr in den Lebensstil rein. Und ich glaube, ich könnte noch 100 Jahre leben und dort immer noch.
Vielleicht machen wir dann eine Predigtserie über.
In 100 Jahren, ja.
Nicht erst in 100 Jahren. Ja. Komm, wir beten noch für die Predigt. Danke vielmals, Roland, für deine Antworten. Jesus, danke, dass du uns jetzt begleitest in dieser Predigt. Herr, hol du uns ganz näher zu dir, ganz näher an dein Wort heute Morgen wieder, so wie vor zwei Wochen und vor drei Wochen. Und wir bitten dich, dass du einfach dem Roland deine Vollmacht jetzt gibst, wenn er aus deinem Wort raus zu uns redet. Amen.
Amen. Dankeschön. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein Haus, das auf Sand gebaut worden ist. Das Haus ist irgendwann unterspült worden und völlig zusammengekracht. Wenn wir das Bild anschauen, ist uns, glaube ich, allen klar, was dem Haus fehlt. Ein gutes Fundament. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als die Wassermassen heranfluteten, stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und dann macht Jesus einen Gegensatz und fährt weiter, wer meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als die Wassermassen heranfluteten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Unser Lebenshaus braucht ein Fundament. Ein Glaube braucht ein Fundament, wie ein Haus ein Fundament braucht. Und das Fundament ist für uns die Bibel. Wenn du einen starken Glauben willst, brauchst du einen starken Bezug zu der Bibel. Damit das, was wir auf dem Bild sehen, nicht passiert. Wir gehen heute Morgen zuerst in den geschichtlichen Teil. Ich möchte mit euch drei Epochen von der Bibelauslegung anschauen. Und dort fragen wir, wie haben Menschen im Laufe der Zeit die Bibel gesehen? Was war ihre Sicht auf die Bibel und wie hat ihre Sicht ihr Leben beeinflusst? Das wird uns helfen, unseren eigenen Zugang zu der Bibel zu reflektieren und weise Bibel zu lesen. Der Teil wird ein bisschen anspruchsvoll werden. Ich hoffe, nicht zu anspruchsvoll. Der Altbundesrat Willy Richard hat einmal gesagt, ich hätte manches im Leben besser verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. Ich hoffe, dass das heute Morgen nicht passiert. Und sonst tue ich euch einfach auf den zweiten Teil vertrösten. Und den zweiten Teil, da möchte ich euch drei Leseempfehlungen mitgeben. Und die haben damit zu tun, wie können wir die Bibel lesen, dass unser Fundament gestärkt wird. Der zweite Teil wird dann ein bisschen praktischer werden. Wir brauchen ein starkes Fundament für unseren Glauben. Ich habe in den letzten Jahren erlebt, wie Christen, die engagiert und überzeugt unterwegs sind, sie im Glauben, ihr Fundament plötzlich weggebrochen ist. Genau wie auf dem Bild. Und alles, was ich euch heute weitergebe, hat damit zu tun, dass wir weise mit den Bibeln umgehen und dass unser Glaube ein starkes, gesundes Fundament hat. Gut, wir gehen in die erste Epoche, die wir uns anschauen wollen. Die Epoche, die geht von den Anfängen vom christlichen Glauben bis zur Reformation. Das ist so eine erste Epoche, die wir uns anschauen wollen. In dieser langen Zeit hat man die Bibel im Vertrauen gelesen, dass sie Gottes Wort ist. Ziel ist es, zu erfahren, was Gott für mein Leben will. Man hat darauf vertraut, dass die Bibel verlässlich ist. Wenn es in der Bibel heisst, Jesus ist auf dem Wasser gegangen, hat man vertraut, dass das wahr ist. Wenn es heisst, Jesus ist auferstanden und ist seinen Jüngern erschienen, hat man darauf vertraut, dass das historisch so passiert ist. Getragen worden ist der vertrauensvolle Zugang zu der Bibel vom Gedanken an die Inspiration. Für diese Epoche reden die Historiker von einer prämodernen Traditionsorientierung. Das bedeutet, es gab eine starke, an der Bibel orientierte Tradition, die den Menschen Halt gegeben hat. Die Bibel war ein moralischer Kompass für die meisten Leute. Man hat die Bibel vertrauensvoll gelesen und durch das vertrauensvolle Lesen hat man ein starkes Fundament im Glauben gehabt. Die zweite Epoche hat mit dem 18. Jahrhundert angefangen. Die prämoderne Traditionsorientierung ist abgelöst worden von der kritischen Mentalität der Moderne. Was bedeutet das? Kritische Mentalität. Der moderne Mensch hat sich aus der Bevormundung der Kirche gelöst. Man hat angefangen, selbstständig zu denken, kritisch zu denken. Der Erste, der das gemacht hat, schon vor dieser Epoche, war Martin Luther. Martin Luther hat für sich das Recht in Anspruch genommen, an der Tradition zu zweifeln. Er hat Kritik geübt an der katholischen Lehre. Er hat angefangen, die Bibel selbstständig zu lesen. Das war etwas völlig Neues damals. Als er aufgefordert worden ist, seine Ideen zu widerrufen, hat er gesagt, er könne das nicht. Er hat den berühmten Satz gesagt, den ihr vielleicht auch kennt, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Das hat er vor König und Reichstag gesagt in Worms. Und das ist ein epochaler Satz, der unsere Kultur in Europa verändert hat. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Der Luther hat mit dem gesagt, ich kann mir vom katholischen Lehramt nicht vorgeben lassen, was ich glauben soll. Ich muss das autonom vor Gott entscheiden. Ich darf die Bibel lesen und das, was ich verstehe aus der Bibel, an das ist mein Gewissen gebunden. Die Bibel ist für mich das Wichtigste. Mit dem Luther hat sich das autonome Gewissen einen legitimen Platz erkämpft in der Geschichte von Europa. Und dieser Satz, die Haltung vom Luther, prägt unsere Kultur bis heute. Am Luther seine Autonomie, und jetzt sind wir in dieser zweiten Epoche, hat für die kritische Mentalität der Modernen ganz grosse Auswirkungen gehabt. Im 18. Jahrhundert haben die Aufklärer das Recht zu zweifeln für ihre Sicht in Anspruch genommen. Im Grunde genommen haben sie es gleich gemacht wie der Luther. Aber sie sind viel weiter gegangen. Der Luther hat nicht die Bibel kritisiert, er hat nicht die christliche Weltanschauung kritisiert, sondern die katholische Lehre. Die Aufklärer haben auch kritisiert, wie der Luther, aber sie haben die Bibel kritisiert. Und sie haben die christliche Weltanschauung kritisiert. Der Wahlspruch der Aufklärung hat gelautet, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Man hat jetzt die Bibel gelesen, um sie auf die Vereinbarkeit mit der menschlichen Vernunft zu überprüfen. Man ist in ein Zeitalter vom Zweifel gestolpert und hat an allem angefangen zu zweifeln, was in der Bibel steht. Sind die Evangelien verlässlich? Kann doch nicht sein, dass Jesus auf dem Wasser geht. Ist die Auferstehung von Jesus passiert oder ist das ein Mythos? Interessanterweise hat diese Art, die Bibel zu lesen, gewisse Vorteile geboten. Man hat die Bibel gründlicher studiert denn je und man hat extrem viel dazugelernt. Man hat gelernt, dass die Bibel ein historisches Buch ist, das im ursprünglichen Kontext ernst genommen werden will. Aber, und das ist die Schwäche des bibelkritischen Zugangs, man ist den Zweifel nicht mehr los geworden. Der Kogge-Zweifel begleitet uns seit 200 Jahren, ist ein Teil von unserer Kultur. Das steckt irgendwie in unseren Genen. Man hat nur noch glauben, was für den Verstand annehmbar ist. An der Universität hat man Methoden entwickelt, um die Bibel wissenschaftlich zu zerlegen. Man hat den Zweifel, den wissenschaftlichen Zweifel perfektioniert, bis von der Bibel nur noch zwei Deckel übrig geblieben sind. Bis heute ist die zweifelnde Art, die Bibel zu lesen, Teil der universitären Theologie. Wegen diesen Zweifeln ist es im 19. Jahrhundert zu einem systematischen Rückbau vom religiösen Weltgebäude. Nicht Gott hat die Welt erschaffen, sondern es ist durch Evolution geworden. Die Bibel ist kein moralischer Kompass, wo wir unser Leben danach ausrichten könnten, sondern es ist voll von Fehlern und von Meinungen von Menschen. Der Rückbau, wir sind immer noch in der zweiten Epoche, hat eine Gegenreaktion provoziert, und zwar eine Gegenreaktion durch die Epoche vom Fundamentalismus. Der Fundamentalismus ist eine Reaktion auf diese Situation. Es ist eine konservative theologische Bewegung, die um die Wende zum 20. Jahrhundert in den USA entstanden ist, bis nach Europa ausgestrahlt hat und heute immer noch prägt. Die Fundamentalisten haben gesagt, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Sie haben gesagt, jedes einzelne Wort in der Bibel ist inspiriert. Mit dem haben sie ein starkes Bollwerk errichtet gegen die moderne Vernunft und gegen den wissenschaftlichen Zweifel. Und Gott sei Dank haben sie das gemacht. Das ist die grosse Stärke vom Fundamentalismus. Er bringt der Bibel ein grenzenloses Vertrauen entgegen. Die Schwäche von dem Bibelzugang ist die Systematisierung. Fundamentalisten sagen, wenn wir die Bibel ernsthaft studieren, finden wir auf jede Frage eine Antwort. Ja, wir können dir mit der Bibel alles erklären. Ja. Man ist der Überzeugung, der am ernsthaftesten die Bibel studiert, hat auf alles eine Antwort. Die Folge davon, die sind sehr negativ. Die sind Rechthaberei und Spaltungen. Ich bin im Fundamentalismus aufgewachsen und ich könnte mir glauben, dass man euch sagen ist wahr. Wir haben in unserer Gemeinde mit der Offenbarung von Johannes riesengroße Endzeitpläne konstruiert. Wir haben die ganze Endzeit mit der Bibel in der Hand systematisiert. Wir sind sicher gewesen, wenn der Antichrist kommt, wenn der dritte Weltkrieg passiert und sogar wie das abläuft. Ist alles nicht passiert. Wir haben gestritten über unsere Ansichten, weil jeder die Bibel ernst genommen hat, was ja gut ist, aber jeder gemeint hat, wenn der andere so ernsthaft wie ich die Bibel liest, muss er ja zum gleichen Resultat kommen wie ich. Es gibt nie so viel Spaltungen, Rechthaberei wie im Fundamentalismus. Wir sehen, jede Epoche bringt eine bestimmte Mentalität hervor und diese Mentalität prägt unsere Art, wie wir die Bibel lesen. Wenn wir uns das bewusst sind, dann können wir einen weisen Umgang mit der Bibel lernen. Okay? Die Engländer fragen noch, wenn sie referieren, are you with me? Sind ihr noch da? Geistig, im Kopf? Mögen ihr noch? Es ist ein bisschen anspruchsvoll, gell? Aber ich denke, es tut gut, wenn man sich überlegt, wie haben andere Leute die Bibel gelesen? Und wie prägt meine eigene Zeit, wo wir drin leben, meine Art, die Bibel zu lesen? Und mit dem komme ich zu der dritten Epoche. Die dritte Epoche, da sind wir im 21. Jahrhundert. Und ich nenne das den Pluralismus der Postmoderne. Ich habe meinen eigenen individuellen Zugang zu der Bibel. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen rein eintauchen, weil das ist das, was uns heute prägt. Die Art, die Bibel zu lesen, hat sich nochmal stark verändert. In der Postmoderne hat jeder seinen eigenen Zugang zu der Bibel. Die Stärke von dem Zugang ist, man glaubt authentisch. Man lässt sich persönlich ansprechen. Man glaubt aus Überzeugung und nicht, weil einem das irgendjemand vormacht. Die Schwäche von dem Zugang ist, es wird alles relativ. Das Wahrheitsverständnis verändert sich. Immer weniger Christen ringen heute mit Bibelfragen. Für eine zunehmende Zahl von Christen gibt es so etwas wie eine biblische Wahrheit. Das gibt es gar nicht mehr. Ja? Es gibt nur noch individuelle Meinungen. Du verstehst die Bibel so? Wunderbar, ich verstehe sie so. Alles okay. Es ist ganz wichtig, dass man versteht, wie kommt es zu dieser Mentalität. Die Mentalität, die hat einen geschichtlichen Grund. Wir haben gesehen, dass man in der Vormoderne bis in die Reformation die Bibel mit Vertrauen gelesen hat. Das vormoderne Zutrauen in die Bibel ist in der Epoche der Moderne, die wir gesehen haben, erschüttert worden durch die Vernunft. Man fängt an die Bibel zu zweifeln. In der Postmoderne ist die Vernunft selber erschüttert. Wissen wir überhaupt noch etwas? Ist das, was wir sehen, die Wirklichkeit? Oder sind das nur unsere Wahrnehmungen von der Wirklichkeit? Gibt es so etwas wie Wahrheit überhaupt? In der Postmoderne tendiert man dazu, diese Fragen mit Nein zu beantworten. Anstelle der Vernunft, die alles erklären will, tritt ein radikaler Individualismus. Perspektive aufs Leben, auf die Sachen, wie sie sind, ist heute völlig anders als im letzten Jahrhundert. Es interessiert zum Beispiel niemand mehr oder immer weniger, was Maler wie der Vincent van Gogh oder der Paul Cézanne mit ihren Bildern ausdrücken wollten. Es interessiert jetzt, welche Eindrücke ihre Bilder beim individuellen Betrachter hervorrufen und welche Bedeutung, dass der Betrachter diesen Bildern beimisst. Perspektiven heute verschieben sich vom Urheber zum Betrachter. Individualität wird zum Schlüssel von Interpretation. Das Mindset färbt auf Theologie ab. Jeder hat einen individuellen Zugang zu der Bibel. Ein Text kann für mich etwas völlig anderes bedeuten als für dich. So wie ein Bild vom Cézanne dir etwas anderes sagt als mir. Merkt ihr, was da vorgeht? In unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen. Der postmoderne Individualismus, der verändert unsere Wahrnehmung von der Wirklichkeit. Wahrheit wird relativ. Unsere postmoderne Kultur erntet, was in der Moderne gesät worden ist. Wir haben uns in Europa seit dem 18. Jahrhundert, seit der zweiten Epoche, die wir gestreift haben, haben wir uns bemüht, Methoden vom Zweifel zu perfektionieren und wir sind belohnt worden. Zuerst haben wir an Gott zweifelt, dann an uns selber und schließlich daran, ob wir überhaupt etwas wissen kann. Wir haben in einer wissenschaftlichen Überheblichkeit den Kompass, der uns tausend Jahre lang richtig gewiesen hat, am Boden gefallen, sind darauf herumgetrampelt und jetzt verwundern wir uns, dass wir die Orientierung verloren haben. Wenn Wahrheit relativ ist, dann passiert genau das, was wir auf dem Bild haben. Wenn Wahrheit relativ ist, dann hast du kein Fundament. Dann hast du nichts, wo du dein Leben felsenfest kannst darauf bauen und wo dir einen Halt gibt und wo dir Orientierung gibt. Der postmoderne Relativismus, der unterspült dein Glaubenshaus. Und das fängt ganz subtil an. Die Autoren der Bibel, das sind doch Kinder von ihrer Zeit gewesen. Vieles, wie in der Bibel steht, ist doch gut gemeint, ist vielleicht auch interessant, aber das ist doch Menschenmeinung. Und die Botschaft wird noch subtiler. Viele Theologen heute sagen, die Bibel ist nicht die Wahrheit, sie ist Zeugnis von der Wahrheit. Und weil menschliches Zeugnis fehlbares Zeugnis ist, nobody is perfect, ist die Bibel immer noch die Wahrheit? Nein, sie ist eine Stimme unter anderen. Man redet immer noch von der Bibel, man redet immer noch vom Wort Gottes, aber meint etwas anderes. Und wenn du da nicht merkst, was vor sich geht, wie das Mindset von unserer Kultur, von unserer Mehrheitskultur dich prägt, dann wird dein Glaubenshaus ganz langsam unterspült. Du merkst es gar nicht. Und irgendwann bricht das Glaubensfundament weg. Und darum ist meine Botschaft heute Morgen, wenn du einen starken Glauben willst, brauchst du ein starkes Fundament. Und das Fundament ist für uns die Bibel. Wir haben gesehen, dass es verschiedene Bibelzugänge gibt. Wir haben jetzt gerade geredet von verschiedenen Mentalitäten, die uns prägen und dass sich die im Laufe der Zeit verändert haben. Die Mentalitäten haben wir gesehen, die haben Stärken, die haben Schwächen. Und aus dieser geschichtlichen Betrachtung ergibt sich die Frage, wie sieht denn ein gesunder Umgang mit der Bibel aus? Wie kann ich die Bibel lesen, ohne in eine unfruchtbare Systematisierung zu verfallen oder rechthaberisch zu werden? Was mache ich, wenn ich Zweifel habe und vielleicht merke, hey, ich bin auch irgendwie von dem Individualismus geprägt. Das Mindset, das kommt bei mir auch irgendwie an. Ich möchte euch 3 Leseempfehlungen mitgeben als Antwort auf diese Fragen. Erstens, liest die Bibel im Wissen, dass deine Erkenntnis Stückwerk ist. Das ist die erste Leseempfehlung. Ich habe eine neue Stelle mitgebracht aus dem 1. Korintherbrief, wo der Apostel Paulus schreibt, Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk ist unser prophetisches Reden. Wenn das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Ein ganz wichtiger Satz vom Apostel Paulus. Wenn wir das wörtlich übersetzen, bedeutet das Erkennen als Stückwerk, es bedeutet Erkennen aus Teilen. Jeder von uns, wenn er die Bibel liest, versteht einen Teil der Wahrheit, aber niemand die ganze Wahrheit. Und darum brauchen wir einander. Wir brauchen das demütige Hören aufeinander. Nicht einmal alle wir miteinander, wo wir Kirche sind, wo wir Gottes Geist haben, verstehen alles. Erkennen ist immer Stückwerk. Stückwerk vergeht erst, wenn das Vollendete kommt. Wenn Christus auf die Erde kommt, kommt das Vollendete, weil dann er, der die Wahrheit in Person ist, da ist. Wir haben kein Versprechen in der Bibel, dass wir alles verstehen, wenn wir die Bibel nur ernsthaft genug studieren. Die einzelnen Verse der Bibel, die sind kein Puzzle, wo wir nur noch richtig zusammensetzen müssen, und dann wissen wir zum Beispiel, wie das Ende der Welt aussieht. Es gibt immer eine Differenz zwischen meiner Erkenntnis und der biblischen Wahrheit. Das ist etwas, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe, weil ich aus dem Fundamentalismus rausgekommen bin. Ich habe gelernt, es gibt eine biblische Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Bibel, wie sich in der Bibel Gott zu Wort meldet. Und dann gibt es meine Erkenntnis. Und es gibt stets eine Differenz zwischen der biblischen Wahrheit und meiner Erkenntnis. Das da, es passiert nie. Das gibt es nicht auf dieser Seite der Geschichte. Ja? Es gibt immer eine Differenz zwischen der Wahrheit und dem, was ich erkenne. Das ist vielleicht einmal so oder einmal so. Ich habe keine Verheißung, dass ich alles verstehe. Ich habe keine Verheißung, dass ich auf alles eine Antwort habe. Aber ich habe genug Antworten, dass ich ein Fundament in meinem Glauben habe. Und ich denke, wenn wir diese Differenz akzeptieren können, dann können wir gut miteinander umgehen. Dann halten wir es aus, wenn der andere eine andere Meinung hat als ich. Diese Differenz, die macht uns demütig und die bewahrt uns vor Rechthaberei und Spaltungen. Zweite Leseempfehlung, gang ehrlich mit Zweifel um, wenn du die Bibel liest. Gang ganz ehrlich mit Zweifel um. Ich glaube, dass ein konstruktiver Umgang mit Zweifel ganz wichtig ist für einen fundierten Glauben. Für Fundamentalisten stellt der Zweifel ein Problem dar, das man möglichst schnell aus der Welt schaffen muss. Zweifel an der Bibel oder an Gott werden unterdrückt, mit simplen Antworten oder mit Denkverbot. Und eins ist klar, das funktioniert nicht. Zweifel lassen sich nicht einfach verbannen. Die lassen sich nicht einmal wegbeten und schon gar nicht wegerklären. Wenn man Zweifel unterdrückt, dann fangen die an, dein Glaubensfundament zu unterspülen. Das kann lang gut gehen. Aber irgendwann, wenn du genug hast von den simplen Antworten oder wenn Denkverbote nicht mehr genügen oder wenn der Druck von der Mehrheitskultur zu gross wird, bricht das Glaubensfundament weg. Es gibt noch einen anderen, ebenso problematischen Umgang mit Zweifeln. Es gibt Christen, bei denen ist der Zweifel in. Das geht so weit, dass mit Zweifel eine christliche Identität konstruiert wird. Ein Christ stellt fest, dass er Zweifel hat an bestimmten Sachen, die in der Bibel stehen. Er nimmt die Zweifel wahr und er benennt sie. Und das ist gut. Er tauscht sich mit anderen aus, die auch Zweifel haben. Das ist auch gut. Und jetzt beobachtet man in Büchern und in Blogs, wie durch die Zweifel Diskussionsräume entstehen, wo der Zweifel glorifiziert wird. Der Zweifel wird als Zeichen angeschaut von einer religiösen Weiterentwicklung. Man schaut auf die anderen runter und sagt, ja, ich habe früher auch mal so simpel geglaubt. Also mit dem naiven Bibelglauben können wir eigentlich nichts mehr anfangen. Man kann ja heute nicht mehr so denken. Man kann ja heute nicht mehr alles glauben, was in der Bibel steht. Und mit dieser Glorifizierung vom Zweifel wird eine Identität konstruiert. Man versteht sich als Christ, der halt nicht mehr so rückständig ist wie die anderen und wo alles glaubt, was in der Bibel steht. Der religiöse Trend ist in der christlichen Landschaft zurzeit sehr stark. Ich beschäftige mich auch als Wissenschaftler mit dem und ich kann euch sagen, ich mache mir ziemlich Sorgen. Für einen fundierten Glauben ist es so wichtig, dass wir lernen, konstruktiv mit Zweifeln umzugehen. Ich habe euch einen Satz mitgebracht, so als Merksatz, die postmoderne Glorifizierung vom Zweifel ist ebenso problematisch wie die fundamentalistische Unterdrückung vom Zweifel. Beides ist nicht gut. Ist nicht gut für unseren Glauben. Wir müssen konstruktiv lernen, mit Zweifel umzugehen. Gerade weil seit dieser zweiten Epoche, wo wir angeschaut haben, der Zweifel etwas ist, wo in unserer europäischen Kultur so richtig tief drin ist. Wie machen wir das? Was machen wir, wenn wir in der Bibel etwas lesen und irgendetwas in dir sagt, hey, das kann doch nicht sein. Das glaube ich jetzt aber nicht. Am besten gehen wir ganz ehrlich mit Zweifel um. Das Christentum ist vielleicht die Religion, die am Zweifel am meisten Raum einräumt. Wenn wir Psalmen lesen im Alten Testament, haben viele von denen, die geschrieben haben, grosse Zweifel gehabt. Sie haben das Gott ganz offen gesagt. Die haben den Zweifel nicht in sich hineingefressen, sondern die haben brutal ehrlich Psalmen geschrieben. Manches, was in den Psalmen steht, ist im Prinzip gar nicht Druckrief. Aber es ist ehrlich, es ist authentisch und Gott hat das gewürdigt und gesehen. Der Hiob im Alten Testament, die leidende Person, die hat an Gott zweifelt. Warum muss ich leiden? Was habe ich dir angetan, dass du mich so behandelst? Der Hiob hat das Beste gemacht, was man machen kann. Er hat seine Zweifel offen vor Gott gesagt. Die Apostel im Neuen Testament haben Zweifel an der Auferstehung von Jesus. Und gleich sind sie zu Apostel geworden. Glauben existiert im Grunde genommen nur als angefochtener Glauben. Wenn du Zweifel hast, zeigt das, dass du Glauben hast. Schau das mal von der positiven Seite an. Du zweifelst. Okay? An was zweifelst? Ja, an deinem Glauben. Also hast du einen Glauben, offenbar. Ja? Wenn du keinen Glauben hättest, hättest du nichts, wo du daran könntest zweifeln. Und darum zeige dir den Zweifel, du hast einen Glauben. Und um den Glauben darfst du kämpfen. Also keine Angst vor Zweifel, ehrlich benennen, weiterlesen, wenn du etwas nicht verstehst. Du wirst es vielleicht später verstehen. Dritte Leseempfehlung. Bau dir gute Gewohnheiten auf. Für mich persönlich sind gute Gewohnheiten in meinem geistlichen Leben, aber auch beim Bibellesen ganz wichtig, ganz entscheidend, gute Gewohnheiten aufzubauen. Man kann die Bibel ja ganz unterschiedlich lesen. Man kann sie durchlesen, man kann einzelne Bücher lesen. Ich kenne Leute, die hören Hörbibeln auf dem Weg zu der Arbeit im Auto oder im Bus. Man kann vertieft über einen Text nachdenken. Oder man kann ihn beten, wie ich euch erzählt habe, mein Beispiel vom Psalm 23. Man kann das auf so unterschiedliche Arten machen. Wichtig ist, dass man es macht. Das ist wichtig. Und da können Gewohnheiten helfen. Bau dir gute Gewohnheiten auf. Im Psalm 1 steht, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Was passiert mit so Menschen? Im nächsten Vers heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Jetzt ist interessant, bei den Wasserbächen habe ich euch da ein Wort hervorgehoben, und zwar die Wasserrinnen. Ja? Gepflanzt an den Wasserrinnen. Wörtlich heißt es Wasserrinnen. Und das müssen wir uns so vorstellen, ein Bauer im Nahen Osten, trockene Kultur, der hat seine Hacke genommen in seinem Obstgarten, hat eine Furche aufgerissen im Boden und hat mit dem Wasser hinein angelegt, dass dann, wenn es endlich einmal regnet, das Wasser als richtigen Ort gelenkt wird. Wenn er das nicht gemacht hat, ist sein Obstgarten ausgetrocknet und sein Baum hat keine Früchte getragen. Das ist ein Bild fürs Leben. Wenn du willst, dass dein Glaube wächst, brauchst du weise Entscheidungen, du brauchst Vorbereitungen, du brauchst Wasser rein. Bei uns in der Schweiz weiss niemand besser, wie man mit Trockenheit umgeht als die Walliser. Die haben schon im 14. Jahrhundert angefangen, Wasser reinzubauen, um das Wasser aus den Bergen in die Täler und an die Rebhänge zu leiten. Die Walliser nennen die Wasserrinne Suone. Wir haben euch das Bild aufbereitet. Das ist so eine Suone, eine Wasserrinne in Fels geschlagen. Das sind Generationenprojekte, wo man riesige Anstrengungen unternommen hat, dass das Wasser, wenn es dann einmal kommt, an den richtigen Ort geleitet wird. Gute Gewohnheiten beim Bibellesen sind wie Wasserrinnen. Wenn es regnet, wenn Gott etwas für dich hat, dann leitet das Wasser direkt zu dir. Das passiert nicht einfach so. Ja? Dein Leben als wie ein Obstgarten, das Wasser kommt nicht automatisch an den richtigen Ort. Wenn du Gewohnheiten anlegst, auch beim Bibellesen, dann wird das Wasser, das Segen, das von Gott zu dir kommt, das richtige Ohr gelenkt. Du kannst es auffangen und es belebt den Glauben. Gut. Ich möchte auf das Bild zurückkommen, das wir am Anfang gesehen haben. Und wir wechseln nochmal das Bild jetzt von der Wasserrinne zu unserem Bild vom Fundament. Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Jesus sagt nicht, dein Lebenshaus haltet Stand, wenn du mein Wort liest. Obwohl das sehr wichtig ist, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben. Schauen wir nochmal genau an. Jesus sagt, dein Haus haltet Stand, wenn du meine Worte hörst und danach handelst. Jedes Mal, wenn du etwas aus der Bibel lernst und es tust, danach handelst, wächst dein Glaube. Jedes Mal, wenn du Gottes Wort gehorsam bist, passiert etwas an dir. Etwas in dir wächst, etwas in dir macht dich reifer, etwas macht dich stärker. Und es stärkt dein Glauben und es stärkt dein Fundament. Ich wünsche euch Segen beim Lesen und beim Tun vom Wort Gottes. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren mit einem Lied. Ich darf die Band führen, bitte. Mit dem Lied, dein Wort ist ein warmes, helles Licht, das mir den Weg weist. Und vielleicht hat es jetzt Sachen gegeben, wo du sagst, heute Morgen, das war ein bisschen anspruchsvoll gewesen, der Ausflug in die Geschichte hätte ich vielleicht nicht gebraucht, dann vergiss es, ist völlig okay. Vielleicht hast du aber gerade dort etwas rausgenommen. Vielleicht gibt es etwas, wo du heute sagst, ja, ich will mein Fundament stärken. Und das Lied gibt dir die Möglichkeit, zu sagen, hey, das bekenne ich jetzt, das bekenne ich mit dem Lied. Und für die, die das machen wollen und sagen, ja, mein Fundament ist die Bibel, ich bekenne das, lassen wir euch ein, stehen auf, singen mit uns das tolle Lied.